Ja, hallo Zoe Celestine, grüß dich zum Interview.
Hallo.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast eine Homepage, die heißt Himmlisch Leben. Wie bist du auf den Namen gekommen und was bedeutet das? Was steckt dahinter?
Ja, also die Idee kommt tatsächlich von meinen beiden Vornamen. Mein erster Vorname ist Zoe oder Zoe, kommt aus dem Griechischen und heißt das Leben. Und Celestina heißt so viel wie himmlisch. Und ich war eben auf der Suche nach einem Namen für meine Existenzgründung. Und das hat auch genau das auf den Punkt gebracht, was ich gerne selber leben möchte und auch weitergeben möchte.
Gut, dann sind wir ja schon mitten im Thema. Was möchtest du weitergeben?
Ja, ich habe vieles ausprobiert in spiritueller Hinsicht und verschiedenste Techniken aus verschiedenen Traditionen und habe in jedem irgendwo was Schönes gefunden und kann verstehen, dass ja, dass für jeden eine Hilfe sein kann und letztendlich auch sehr, sehr schöne Zustände erlebt. Bloß waren die oft so von kurzer Dauer, also himmlische Momente, wenn man sozusagen will. Und ja, diese berüchtigten Bliss-Momente. Und das hat mir letztendlich aber nicht gereicht und habe gemerkt, dass vieles, gerade eben was mit speziellen Techniken hervorgerufen wird, dass das so flüchtig ist. Und dass ich auch bei vielen anderen, bei denen ich das beobachtet habe, eben das nicht nachhaltig auf das Leben ausgewirkt hat, sondern dass es so kleine, ja, eigentlich wie so himmlische Momente, also Glücksinseln waren oder Inseln des Friedens und dass es sich im Alltagsbewusstsein aber bei vielen gar nicht so richtig integriert hat, sondern dass es oft eben bei dem Moment geblieben ist. Und ja, letztendlich hat mir das irgendwann nicht mehr gereicht. Auch mir selbst jetzt nicht, für mich. Und ich möchte ja den Himmel auf Erden leben. Und das auch einbauen. Das Verschmelzen, was ja eh eigentlich eins ist. Sprich, diesen Zugang, der immer da ist, zur Quelle oder Gott oder wie auch immer man es nennen mag. In meinem Fall liegt halt die Metapher von Himmel und Erde halt nahe durch mein himmlisch Leben-Motto. Ja, ich möchte das wirklich, ja, wie im Hintergrund immer, dass es immer mitplätschert, dass es immer spürbar ist, immer wahrnehmbar ist, was ja sowieso da ist. Diese Verbundenheit, der Frieden, das Glück, die Liebe. Und habe jetzt auch für mich Wege gefunden oder bin dabei. Ja, ich bin dabei, Wege zu finden, das selbst immer mehr zu leben und möchte eben das auch weitergeben an andere, die da auf der Suche sind und die eben frustriert sind. Es gibt ja auch viele so, ja, Literatur nach der Erleuchtung, wie war das? Wäsche waschen und Kartoffeln schälen von Jack Kornfield. Also der Gedanke an sich ist ja nicht unbedingt neu. Aber ich merke, dass ja jeder wirklich seinen ganz eigenen Zugang findet. Bei manchen ist es wirklich mehr der Geist, bei manchen ist es das Gefühl. Und ja, habe da für mich jetzt auch was gefunden, was wirklich ja weitgehend konzeptfrei ist. Ein Zugang, worüber ich sehr dankbar bin, dass ich wirklich einfach nur im Prinzip eine innere Entscheidung treffe. Und dann in diese himmlische Verbundenheit, nenne ich sie jetzt einfach mal, hinein switchen kann in Glück und Zufriedenheit. Und dieses Switchen, das sehe ich wie ein Training, was am Anfang sehr hilfreich ist. Ganz am Anfang, das überhaupt von anderen abzufühlen, abzuschauen, einfach durch das Sein mit Menschen, die in diesem Zustand sind und nach und nach sich immer mehr auch selbst ohne die innere Erinnerung von außen durch angebundene Personen, ja, das in sich selber zu erinnern, für sich selbst. Und somit das zu üben, immer wieder zu switchen, da hineinzugehen, hinauszugehen, eigentlich ja wie ein Muskel. Und dann das eben Schritt für Schritt als ein Hintergrundrauschen des Verbundenseins bei allen Tätigkeiten wirklich wahrnehmen zu können und leben zu können. In diesem Leben, wo wir jetzt gerade sind, ob es nun Maya ist oder nicht, Traum oder Realität, dass es lebenswert ist für alle und immer ja, himmlischer sozusagen werden kann.
Du hast es eben angesprochen, die Verbindung von dem, was eigentlich schon verbunden ist. Also siehst du die Welt auch so, dass es eigentlich nur ein Ganzes gibt, also dass alles schon eins ist, nicht zwei? Oder habe ich das jetzt nur rausgehört, weil ich das hören wollte?
Sicher beides. Also du hast es rausgehört, weil ich es auch so gemeint habe. Das habe ich jetzt tatsächlich einfach mal vorausgesetzt. Ich habe jetzt auch zuletzt 2 Jahre in einem Yoga-Ashram gelebt und bin da jetzt einfach tatsächlich schon von ausgegangen, dass das so ist, dass ja, dass eben diese der Kern der Essenz, also unser Sein, eben für Einheit ist, Verbundenheit ist, Frieden ist und eben auch diese grundlose Freude des Seins, dass das einfach da ist. Und das am Anfang habe ich auch tatsächlich noch gedacht, jetzt auf meinem Weg. Ich war ziemlich im Kopf und kam auch oder komme aus einer, ja, ich sag mal, sehr naturwissenschaftlich geprägten Familie, wo jetzt ein Zugang zu Gott nicht unbedingt das Thema war. Und mich da so ein bisschen alleine auf den Weg gemacht, sozusagen. Und ja.
Aber du erfährst das Leben als Ganzheit, oder?
Ja, wenn ich in dem Zustand bin, erfahre ich es als Ganzheit. Und ich merke aber auch, dass es ein Alltagsbewusstsein gibt, in dem ich vorher war, bevor ich mich überhaupt mit Spiritualität beschäftigt habe. Und je länger ich das beobachtet habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass es eben viele Muster waren, die von wirklich einfach von Angst und von Trennung geprägt waren. Jetzt nicht von Angst im Sinne von irgendwie akuten Panikattacken, sondern ja, latente Angst, die ich bei so vielen Menschen einfach auch beobachten kann. Sei es Angst vor Spinnen, Angst vor Flüchtlingen, Angst vor Terrorismus, Angst kann man ja vor allem Möglichen haben, vor Aufzügen. Da lässt sich ja der, ich sag mal, irregeleitete Geist immer wieder oder das Ego immer wieder neue Tricks einfallen und ist da sehr einfallsreich tatsächlich, ja, um neue Methoden zu finden und ja, das Haar in der Suppe zu finden oder uns glauben zu machen, dass wir nicht die Einheit sind. Was wir natürlich letztendlich auch wieder selber machen als Schöpfer unserer Welt, ist es ja nicht das Ego wie ein böses Etwas, sag ich mal, was jetzt externalisiert ist, also irgendwas von außerhalb von uns, sondern da gehe ich jetzt einfach mal von aus, in dem ja, Glaubensstand, wo ich mich gerade befinde, dass, ja, dass ich Schöpfer meiner Wahrnehmung, also auch meiner Welt bin und in dem Sinne ja, gleichermaßen verantwortlich wie frei.
Wenn man so aus der Verbundenheit heraus lebt, wie du das jetzt ausgedrückt hast, hört sich das an, als wenn dann alles schön und positiv ist. Und meine Erfahrung ist eher, dass es um Authentizität geht. Also, dass in dem Sein, in der Verbundenheit Platz ist, dass alles auftauchen kann. Da kann also auch bei mir zum Beispiel Wut oder Traurigkeit oder Frustration, das kann alles auftauchen. Wie ist es, wie erlebst du es, wie würdest du es beschreiben?
Ja, da gehe ich total mit einher. Für mich bedeutet himmlisch Leben auf keinen Fall, dass jetzt alles nur noch rosarot ist und dass ich nur noch überall Herzen sehe. Das kann so sein, aber ich denke, bis wir, oder ich spreche einfach mal von mir, bis ich da bin, das kann noch ein bisschen dauern. Und letztendlich gehört das alles dazu. Und das himmlisches Leben bedeutet für mich eben, dass alles, was da ist, erstmal als himmlisch angenommen wird. Und dass ich dem nicht mit Widerstand begegne und mit Ablehnung, wodurch ich es letztendlich ja meist dann noch mehr manifestiere und es tatsächlich noch mehr bei mir bleibt, sondern dass ich das im ersten Schritt einfach erstmal alles willkommen heiße, weil ja, um jetzt den Begriff doch mal ins Spiel zu bringen, Gott, Göttlichkeit, ja alles umfasst, alles, was hier ist, alles, was ich wahrnehmen kann und das einfach erstmal ja mit dieser großen Umarmung willkommen zu heißen und dazu Ja zu sagen. Was meistens dann tatsächlich auch zur Folge hat, dass es tatsächlich dann als Konsequenz oft auch seinen Schrecken oder seine Größe verliert, sich manchmal sogar dann auch direkt in Luft auflöst. Aber das, der Trick an der Sache ist, dass man das eben nicht beabsichtigen darf. Denn wenn ich da rangehe und sage, okay, liebe Wut, du darfst jetzt mal für 5 Minuten da sein, ich ärgere mich total und ich nehme dich dann auch an, 5 Minuten, ne, darf ich mal richtig wütend sein und dann soll es aber bitte dann auch wieder weggegangen sein, weil ich habe es ja angenommen. Sprich, wenn noch diese Erwartungshaltung dabei ist oder ja eine Zielgerichtetheit, dann bin ich schon wieder nicht mehr im Moment und dann bin ich auch in dem Sinne nicht ehrlich zu mir und in Anführungsstrichen zu Wut, weil die möchte ja erstmal, ja, und jeder, ja, ich sag mal, bedingungslos geliebt sein, erstmal angenommen sein.
Das heißt, ja, eben, es wird einfach angenommen, ohne irgendeinen Hintergedanke, ne? Also ohne was erreichen zu wollen, nämlich genau. Zum Beispiel, dass die Wut verschwindet oder der Schmerz oder was, einfach das akzeptieren, was da ist. Wie weit kann man das machen und wie weit ist das Gnade, wenn sowas passiert?
Du meinst, dass es sich dann auflöst?
Nee, dass man überhaupt erstmal annehmen kann. Dass man überhaupt erstmal annehmen kann. Also man kann ja auch sagen, wenn Kämpfen oder Nicht-Annehmen passiert, dann passiert das eben auch. Also
Ja, genau. Das ist dann quasi der nächste Schritt, wenn ich merke zum Beispiel, ich bin wütend und ich kann es jetzt gerade nicht annehmen. Was eigentlich heißt, ich will es gerade nicht annehmen, aber das kann ja auch mal sein, dass ich einfach mal wütend sein will. Dann den Widerstand gegen das Annehmen auch wieder annehmen zu können. Das heißt, es ist dann zwar dann eine Ableitung des Annehmens, es ist dann nicht mehr das Annehmen direkt, aber es kann auch wieder ans Annehmen führen. Sprich, wenn ich mich dann darüber ärgere, Mensch, ich wollte doch jetzt annehmen, bin aber wütend, dann ist sofort wieder die Trennung da. Und solange ich im Widerstand bin, bin ich ja in der Trennung. Und das heißt, wenn ich in dieses Annehmen hineinkomme, dann ist die Einheit wieder fühlbar. Und ich habe eben gesagt, in das Annehmen hineinkommen, das ist eigentlich nicht ganz korrekt, denn so ist erfahren, wie ich aktiv dafür entscheide, dass es nichts ist, was mir irgendwie von außen widerfährt, so genommen auch keine Gnade, sondern ich verstehe den göttlichen Willen so, dass er uns einen freien Willen gegeben hat, und auch will, dass wir den benutzen und uns sich auch nicht einmischt, wenn wir uns entschließen, dann eben schlechte Erfahrungen zu machen, zum Beispiel in den Wut oder den Widerstand zu gehen, dass dann eben, ja, das auch dagelassen sein darf als Ausdruck unseres freien Willens. Und demzufolge ist es einfach meine Entscheidung. Und oft entscheidet halt, oder habe ich so wahrgenommen, bei mir früher auch viel noch mehr, eben ja die unterbewussten Gedanken, die Gedankenmuster, die Glaubenssätze und erzeugen eben Gefühle, die sich dann ausdrücken, wodurch viele sich auch ja zum Teil als ohnmächtig erfahren. Wo kommt diese Wut schon wieder her? Ich wollte doch jetzt nicht. Und nur durch das Beobachten, durch das Wachsein dessen kann ich dann langsam dem so ein bisschen auf die Schliche kommen und dann eben auch aktiv werden und entscheiden. Und wenn ich dann entschieden habe, okay, ich bin jetzt nicht mehr wütend, ich nehme jetzt, dann kann ich entscheiden, ich nehme die Wut jetzt an. Wenn das auch nicht klappt, kann ich den Widerstand dagegen annehmen. Wenn ich dann Widerstand habe gegen das Annehmen des Widerstandes, dann kann ich auch wieder das annehmen. Und ich sage nicht, dass es immer sofort funktioniert, aber wenn es dann eben nicht funktioniert, auch mit dem, ja in Anführungsstrichen, Versagen, das dann auch wieder anzunehmen. Weil ja meist das Leid erst dadurch entsteht, dass wir den Schmerz bewerten oder dass wir überhaupt bewerten. Und durch diese Annahme kann ja gar keine Trennung dann mehr geschehen.
Wenn du sagst, ich entscheide mich, oder eben der Mensch sagt dann, ich entscheide mich, das anzunehmen, dann kommt bei mir direkt die Frage, was ist das Ich? Sind das die Gefühle? Sind das die Gedankenmuster? Ist das ein Teil Individualität? Was ist ich?
Ja, da gibt es verschiedene Ichs, ne? Da gibt es natürlich einmal das Einheits-Ich, das sozusagen wahre Ich, das zugrunde liegende Ich. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt die Entscheidung trifft. Das weist mir ja den Weg. Das spüre ich, wenn ich in die Meditation gehe oder eben in dieses Verbundenheitsgefühl hineingehe. Dann spüre ich vielleicht mehr oder weniger stark, was jetzt eine für mich dienliche Entscheidung ist. Und das Entscheiden letztendlich, das tue ich tatsächlich aus einem Alltagsbewusstsein heraus, weil ich möchte ja auch hier in diesem Leben, im Alltagsleben hier, muss ich ja ständig Entscheidungen treffen. Und eben auch mir mit diesem Leben, das ja eben halt auch klarkommen, mir das schön gestalten, mir das nach meinem Sinn gestalten und eben an Punkte kommen, wo es nicht funktioniert, dass ich den Einfluss habe oder glaube noch nicht, das ändern zu können, wenn es regnet und ich mich halt total ärgere, dass ich jetzt keine Sonne habe, dann habe ich immerhin noch die Wahl, aus diesem Alltags-Ich dann zu entscheiden. Und was ich persönlich immer mache, ist eben, gerade wenn wichtigere Entscheidungen stehen, ja, erstmal mich zu verbinden, nochmal in einen tiefen Einheitsbewusstseinszustand zu wechseln, in Meditation und mich innerlich abzufragen. Also, ja, meine Seele, meine innere Weisheit, um Rat zu fragen. Und dadurch, dass ich das jetzt oft gemacht habe, ist die auch jetzt schon ziemlich an die Oberfläche gerückt und meldet sich auch immer mehr zu Wort, ohne dass ich jetzt da in die Versenkung so tief hineingehen muss. Und das ist natürlich sehr praktisch, einfach dann zu wissen, immer mehr, was dienlich für mich ist.
Du hast vorhin oder relativ am Anfang von einem, ich glaube, du hast es genannt, Hintergrundgeräusch, also dieses Verbundenheit. Diese Verbundenheit zu spüren, so als, wie soll man sagen, als was, was immer anwesend ist, aber unterschiedlich klar wahrgenommen wird oder vielleicht auch mal nicht wahrgenommen wird. Vielleicht kannst du da noch mal drüber sprechen, bitte?
Ja, also ich gehe davon aus, dass wir dass das unser Naturzustand ist, eben dieser Naturzustand von Verbundenheit, von Liebe etc. Und nur weil wir es quasi verlernt haben, verdrängt, vergessen, wie auch immer, uns dagegen entschieden haben, aufgrund unseres freien Willens, weil wir Erfahrungen machen wollten, weil wir uns körperlich manifestieren wollten, was auch immer. Die Ursache spielt für mich da eigentlich gar keine große Rolle. Jetzt ist es halt, wie es ist. Und momentan ist es bei den meisten Menschen ja nicht der Naturzustand, ständig und immer in der totalen Liebe und Einheit zu sein. Und darum ist es jetzt erstmal wertvoll, als ersten Schritt das überhaupt einmal erfahrbar zu machen für viele. Eben, das heißt, dass sie mal ein schamanisches Seminar belegen oder Yoga oder meditieren gehen, was auch immer, im Wald einen Baum umarmen. Es kann ja wirklich überall passieren, auch beim Tanzen, einfach wo ich denen die Chance gebe, wo ich mal leer werde, wo das Alltagsbewusstsein mal einen Moment zur Seite tritt und das andere Platz findet, der Naturzustand, das natürliche Sein, mal wieder an die Oberfläche zu dringen. Und dann ist es natürlich schön, das nach und nach immer mehr als dieses Grundrauschen zu etablieren, sich rückerinnern, dass es einfach immer da ist. Und das fällt mir persönlich jetzt nicht so leicht bei Dingen, wo ich viel im Kopf bin, habe ich festgestellt. Also beim Kuchenbacken, beim Töpfern, beim Tanzen, beim Spazierengehen, beim Schweigen. Da ist es auch für mich, auch für viele andere, habe ich beobachtet, oft leichter, dieses Natur, also dieses Hintergrundrauschen wahrzunehmen, wenn es dann erst einmal überhaupt einen Platz gefunden hat, wenn es überhaupt einmal schon mal erfahren wurde. Und dann eben sich immer wieder zurückerinnern. Während bei Kopf-Verstandesangelegenheiten, beim Planen, beim Organisieren, beim Arbeiten am PC, beim Rechnen, bei all solchen Tätigkeiten es meist noch ein bisschen schwieriger ist, das wahrzunehmen. Weil wenn ich immer zum Beispiel immer tiefer in dieses Gefühl reingehe, in diesen meditativen Zustand, dann kann es durchaus mal passieren, dass ich dann irgendwie gar nicht mehr lesen kann. Dann schaue ich auf den Bildschirm und dann sehe ich ja gar keine Buchstaben mehr. Dann sehe ich nur noch irgendwie weiß und darauf schwarze Zeichen. Und dann verstehe ich gar nicht, was das soll, dass ich auf diese Kiste schaue. Und das war eine Zeit lang so. Das kennen vielleicht auch viele, dass das ganz schön ist. Man vielleicht auch gar nicht mehr da raus will aus diesem Zustand, weil sich das so anfühlt wie zu Hause und einfach so frei und so himmlisch, so angebunden, so friedlich, kein Stress, keine Krankheit, eben keine Dualität, einfach nur noch diese Einheit. Und eben beim Hinauskommen dann ja nach und nach dieses Alltagsbewusstsein wieder einsetzt. Und das eben sich ein Stück weit, das nicht als Widerspruch zu begreifen, eben auch zu alltäglichen Sachen, zu wenn ich mal im Stress bin und wenn ich arbeite, das finde ich so wichtig. Eben, ja, es nachhaltig ins Leben, ins Berufsleben, ins Familienleben, ins Alltagsleben eben zu integrieren. Also eine Angebundenheit sozusagen auf einem Grad, dass ich die Buchstaben noch erkennen kann. Und gleichzeitig dieses Hintergrundrauschen wahrnehme, mein eigentliches Sein.
Wie beeinflusst das Verweilen im eigentlichen, das bewusste Verweilen im eigentlichen Sein die Kommunikation oder der Austausch mit anderen Menschen? Wie nimmst du dann andere Menschen wahr, wenn du aus so einem Blickwinkel schaust?
Also ganz tief in der Meditation ist da gar kein, ich sag mal, körperlicher, also gar keine Bewegung mehr in der Form da, weil ich dann meist einfach nur da liege, wie in Trance und zum Teil eben mein Körper ja auch gar nicht mehr bewegen kann, beziehungsweise will und gar nicht in dem Sinne noch so viel eben in diesem Leben bin, in diesem Körper, sondern mehr ja, einfach in dieser Einheit. Und wenn ich dann stückweise auftauche und viel in dem Zustand bin und dann anderen begegne, die auch zum Beispiel gerade aufgetaucht sind aus diesem Zustand, dann sind das meist die allerschönsten Begegnungen. Dann nehme ich die Menschen wirklich wahr als wunderschön, als so schön wie noch nie gesehen. Dann ist da eine unglaubliche Verbundenheit. Und dann ist ist auch einfach die Entspannung da, zu sein, ohne irgendwelche Worte. Dann fallen die Worte weg, dann werden die Worte überflüssig, weil das Verständnis einfach da ist, die Verbundenheit. Besonders stark nehme ich das wahr über die Augen, weil ich das oft kenne, dann die Augen zu öffnen und dann weiterhin aber wie in dem Zustand zu sein. Das sieht dann meist für Leute, die es nicht kennen, ein bisschen spooky aus, weil die dann einfach so riesig sind, die Augen, und ich halt wie leer durch die Gegend starre. Aber eben die Menschen, die jetzt da mit, die das geteilt haben, ich treffe mich eben auch oft mit anderen für solche Veranstaltungen, und wenn wir dann quasi gemeinsam wieder auftauchen und uns dann im Blick begegnen, dann ist nochmal eine besonders schöne, eine ganz tiefe, ja, ich kann jetzt sagen Verbundenheit, aber das ist eben auch was, wo die Worte nicht mehr reichen. Da ist Energie, da ist Fluss, da ist einfach ein Verstehen ohne irgendwelche Worte.
Manche Menschen berichten auch, dass sie die anderen dann auch als Leere wahrnehmen, also das Leere mit 2E, dass sie in die Augen schauen von jemandem und man sieht eigentlich nur sich selber, die gleiche eine Energie. Man sieht nicht unbedingt eine Person dahinter oder da drin. Geht es dir
ja
auch so?
Ich habe gerade ein ganz großes Ja gespürt. Genau das ist es, man sieht alles und nichts. Man schaut in die Augen, das ist ein Universum, das ist man selbst, das ist, und das ist die absolute Leere. Aber es ist halt dann nicht bedrohlich. Es ist einfach nur da.
Du hast schon, glaube ich, Yoga erwähnt, also dass du auch irgendwo gelebt hast, wo Yoga praktiziert wurde. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also, wie ich anfangs erwähnte, ich komme halt ursprünglich aus einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund, habe aber immer schon so einen Sog gespürt, habe schon als Kind mal mit Gott gesprochen, in Anführungsstrichen, auf so eine kindlich naive Weise, habe gesagt, hey, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich gleich eine Tafel Schokolade, dann glaube ich auch an dich. Und ja, es gab dann keine Tafel Schokolade direkt. Und das ist es aber genau das, was ich vorhin meinte, wenn dann eben so eine Absicht dahinter ist. Und es betrifft eben insbesondere das Glauben. Dann ist es, dann funktioniert es auch nicht. Und so hat es mich dann auch im Studium zur Philosophie gezogen. Habe ich als Nebenfach Philosophie studiert. Da wurden ja auch viele Fragen aufgeworfen, auch Theodizee-Gedanke, wie kann es einen Gott geben im Angesichts des Übels in der Welt und. Wobei oft halt ja der Gott als das begriffen oder diskutiert wurde, was eben, ja, ich sag mal, unsere Kirchen da oder Religionen darunter verstehen. Und als etwas, ja, doch irgendwo außerhalb von uns, das dann gütig oder nicht gütig ist und mächtig oder nicht mächtig, aber nicht unbedingt als ja, das ursprüngliche Sein, das in jedem von uns ist und das uns eben auch mit einem freien Willen ausgestattet hat. Und es hat mich dann gerade in beruflicher Hinsicht, habe ich mir dann immer wieder die Frage gestellt, was ich eigentlich machen möchte, wo mein Platz ist, wo ich wirklich ja erfülltes Dasein, Selbstverwirklichung leben kann, so dass es mir damit gut geht und anderen auch, weil es mir einfach nicht gereicht hat, nur irgendwas zu tun, 8 Stunden am Tag, wo ich so viel Zeit verbringe, ohne ja einfach nur um mir das ja die Existenz zu sichern, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und darum war ich dann ja quasi eine Suchende, bin auch gereist unter anderem und kam dann über ganz irrwitzige Wege tatsächlich zum Yoga. Also das körperliche Betätigung, Ausdruck, Tanz. Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht zur Tanz- und Gymnastiklehrerin, weil mir eben der körperliche Aspekt auch so wichtig war, nicht nur das geistige, kopfige, sondern dann keimt immer mehr der Wunsch, eben Körper, Geist und Seele zusammenzubringen und als Einheit zu erfahren. Und so bin ich dann irgendwie mehr oder weniger aus Zufall nach Sri Lanka geflogen, habe da eine Schweizerin kennengelernt und die hat mich dann quasi zum Yoga gebracht. Und kurz danach, ich habe dann einfach ein riesiges Ja gespürt. Ein Ja, was ich so schon lange nicht mehr hatte im Beruflichen. Dass plötzlich ganz klar war, dass ich in, ja, einfach als festes Mitglied in der spirituellen Gemeinschaft mehr leben möchte. Und war dann 2 Jahre halt in einem großen Yoga-Seminarhaus. Wirklich, habe da gelebt, habe da gearbeitet. Da gab es jeden Tag eben die Yoga-Techniken, Pranayama, Asanas, Meditation, Mantra singen, alles einmal hoch und runter. Und es hat mich definitiv auch geprägt und geöffnet. Und irgendwann kam dann aber tatsächlich der Punkt, wo ich merkte, da gab es so viele Lehrer, so viele Meister. Dann gab es noch Gastdozenten, die haben von Qigong bis eben Schamanismus, Tantrismus, alles Mögliche da angeboten. Das war wie so ein riesiger Salat, bunter gemischter Salat mit 1000 Zutaten drin. Und ich war neugierig und habe alles mal so rausgepickt und mal probiert und dachte so, na, das klingt doch auch irgendwie spannend. Und ja, habe dann aber irgendwann auch gemerkt, ja, gut, das Ziel ist irgendwo oft das Gleiche. Die Wege sind sehr unterschiedlich, sprechen auch die unterschiedlichen Menschen an und sind sicher auch hilfreich für, ja, Abschnitte des Weges für verschiedene Menschen. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo ich so total gesättigt war, wo ich wirklich so gar keine Lust mehr hatte auf noch eine Technik und noch ein Konzept. Und wo ich so einen richtigen Widerstand dann tatsächlich, da ist der Widerstand, habe ich dann entwickelt, gegen noch hier die 7 Wege zur Erleuchtung und die 4 Engel und die, also es war irgendwie so ermüdend dann auf die Dauer, so viel Verschiedenes auszuprobieren. Und auch die alten Techniken, ich habe mir immer dann rausgepickt, was für mich stimmig war und das auch für mich weitergeführt. Wenn ich verspannt bin, dann mach ich nach wie vor gerne körperliches Yoga. Ich singe auch gerne noch Mantren. Ich liebe es, Musik zu machen. Aber ich finde es auch wichtig, eben den Geist mit ins Boot zu holen. Geistesschulung, beobachten, wahrnehmen, meditieren, solche Sachen. Aber merke eben, dass ich jetzt immer mehr weg mich bewege von den ganzen Konzepten. Weil das Vertrauen einfach wächst. Ja, ich glaube, das ist der springende Punkt, dass das Vertrauen wächst, dass das eben eh alles in mir ist, in mir selbst. Und bin dankbar immer wieder für Begegnungen mit anderen, die, ich sag mal, Gefährten, anderen Menschen, die mich entweder als Freunde begleiten eben auf diesem Weg, die einen ähnlichen Weg gehen, aber auch über, ja, alle anderen Begegnungen, die Bäckersfrau und Leute, die gar nichts mit Spiritualität am Hut haben, einfach durch Begegnungen, wo immer irgendwas passiert und immer wieder eine Tür aufgeht und sich was entwickeln kann. Und letztendlich, ich ja auch merke, was für eine Erleichterung das ist, nicht mehr so viel im Außen suchen zu müssen. Nicht noch das Seminar zur Frauenheilung und dies zu machen zu müssen. Sondern spricht überhaupt nichts dagegen, das zu machen. Aber die Motivation hat sich bei mir eben auch geändert, dass ich da nicht mehr so rastlos bin und denke, ich brauche das irgendwie von außen, sondern dass es immer mehr das Gefühl und die Erfahrung auch wächst, dass es in einem ist. Weil das ist eine Sache, das immer zu lesen. Das steht ja in Millionen spiritueller Bücher. Ja, die Einheit, das ist in dir. Es gibt 1000 Sprüche. Dass man ja das Zuhause nur in sich selber findet und die Liebe. Und wenn man sich nicht selbst liebt, keinen anderen wirklich lieben kann. Aber das zu erfahren immer mehr, das ist eben der springende Punkt. Und dann kann man weiterhin zu diesen Seminaren gehen, aber eben das als Spiel begreifen immer mehr und spielerisch. Und auch mehr ins Geben tatsächlich gehen, beziehungsweise einfach ins Sein. Und eben auch in der Begegnung mit der Bäckersfrau ein Stück weit dieses Hintergrundrauschen am Laufen haben und dadurch das irgendwo auch teilen mit der Umwelt, weil das einfach auch spürbar ist. Und das ist jetzt bei mir nicht immer an. Ich habe auch manchmal noch das Gefühl, dass ich da quasi den Anschluss mal kurz verloren habe. Trennungsgedanke oder Widerstand. Und dann bin ich sehr froh über zum Beispiel meine guten Freunde, dass ich dann einfach mit denen sein kann und mich durch die wieder zurück erinnere. Aber beobachte auch bei denen, dass da immer mehr dieses Selbstvertrauen, / Gottvertrauen wächst, dass sie immer weniger das Gefühl haben, wirklich, ja, Dinge zu brauchen von außen, noch mehr Techniken und ja, die eher dann spielerisch benutzen und dann einfach, ja, zur Ruhe kommen, zu sich kommen und ins Sein.
Wenn du anderen Menschen so im Sein oder aus dem Sein heraus begegnet, auch im Alltagsleben, wie kann sich das bei den Menschen auswirken? Sind die dann besonders freundlich zu dir oder?
Ja, das kann sein. Also es gibt dann gefühlt oder wahrgenommen in meiner Wahrnehmung, in meinem Leben tatsächlich weniger, wenn du so willst, Angriffe, weniger Beleidigung, weniger Streit und mehr Freundlichkeit auch von Fremden. Das schon. Das ist ja dieses typische Ding, wenn man auf der Straße lang geht und einfach, ja, weil es so gerade überquillt aus einem selbst, einfach jemanden anlächelt. Da kommt ja dann selten ein missmutiger Gruß zurück oder ein Wegdrehen. Da kommt ja dann schon in der Regel eher ein Lächeln zurück. Aber das muss nicht sein und das ist ja das Entscheidende. Es gibt auch Menschen, die dann tatsächlich da noch ein bisschen resistent sind. Einfach gerade zu sehr in einem eigenen Film, eine eigene Maya, einen eigenen Ärger, was auch immer sind. Und dann sich davon einfach nicht anstecken lassen wollen. Also die dann gerade in dem Moment für sich entscheiden, nee, ich will jetzt gerade in meinem bleiben. Und das dann aber eben, ja, trotzdem nicht auf sich zu beziehen. Und je mehr ich in dem Zustand bin, desto weniger mache ich das dann natürlich.
Wie wirkt sich das zum Beispiel auf Partnerschaft aus? Also so im Sein bewusst zu sein, ist es förderlich, wenn der andere bei dem anderen das ähnlich ist oder spielt das überhaupt keine Rolle, weil eben weil du so da tief verankert drin bist?
Ja, doch, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich meine, klar, wenn ich jetzt komplett fertig bin auf meinem Weg, wenn ich total in Anführungsstrichen erleuchtet bin, das sind wir im Prinzip alle, bloß eben, dass wir es nicht ständig spüren und eben erstmal auf diese Schichten sich lichten müssen, damit wir es wieder wahrnehmen und fühlen und leben können. Und wenn ich da jetzt weniger drin bin, habe ich die Erfahrung gemacht, dann ziehe ich auch Partner an, die da weniger drin sind. Also das passiert dann ganz automatisch, dass dann sich was Gleiches dazu gesellt und jetzt eben auch im positiven Sinne. Wenn ich jetzt zum Beispiel habe ich gerade eine Partnerschaft, wo das sehr harmoniert und wo ich das Gefühl habe, das ist immer freier und das wird eben auch geteilt. Eine Zeit lang hatte ich echt so ein bisschen Sorge und dachte, oh, jetzt gehe ich so konsequent in diesen spirituellen, in diese spirituelle Welt und ja, so konsequent letztendlich auch. Das war ja für manche auch befremdlich damals, als ich sagte, ich will jetzt in einem Yoga-Ashram leben. Ja, ne, was ist denn das überhaupt? Und oh je, und ist das vielleicht doch eine Sekte oder was auch immer? Und letztendlich hat sich das aber alles irgendwie gut entwickelt und sind dann auch Freunde mitgegangen, den Weg. Und jetzt bin ich wirklich sehr glücklich, dass ich das Gefühl habe, ja, ich habe da jemanden angezogen, der gleichzeitig bodenständig ist und aber auch sehr offen, sehr spirituell offen, verbunden und sich dann auch anstecken lässt. wenn ich in dem Gefühl bin. Und umgekehrt, wenn ich es mal nicht bin, mittlerweile das eben auch in sich so verankert hat, dass er dann mal mich anstecken kann. Wie bei meinen Freunden eigentlich auch. Es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Man sich dann in der Partnerschaft eben gegenseitig erinnert und dadurch wird es einfach auch, jetzt ganz pragmatisch gesehen, wird es einfach weniger dramatisch. Also es ist, natürlich gibt es auch mal Streit, aber es ist einfach, wir haben beide nicht mehr so Lust, in diese Dramen reinzugehen und kriegen dann recht schnell die Kurve, weil auch eine Bereitschaft dann wieder da ist, also der freie Wille da ist, dann wieder in die Harmonie zu gehen, in die Einheit, in die Verbindung miteinander.
Wenn Menschen mit dir in Kontakt treten wollen, was bietest du an? Also begleitest du Menschen auch? Also eine Art von Coaching oder wie sieht das aus?
Ja, das ist möglich. Also ich sag mal jetzt auf weltlicher Ebene sind es einfach auch heilende Massagen, also Wellnessmassagen, die ich anbiete und Begleitung im Personal Training, dass ich sage, ich gebe auch Yogastunden für Einzelne, auch in Gruppen, Mantra-Yoga-Stunden, diverse Sachen. Aber wo es mich jetzt tatsächlich immer mehr hinzieht, merke ich, sind tatsächlich auch Heilsessions. Und eben, dass ich die Möglichkeit gebe, sich das abzufühlen. Und das Schöne ist, dass da meist einfach nur die Bereitschaft reicht, weil die Bereitschaft ja schon eine Entscheidung ist, sich dafür zu öffnen. Es kann sogar telefonisch passieren, dass man sich das abfühlt. Da haben wir auch viel jetzt mit gearbeitet, das ist gar kein Problem. Es kann auch persönlich sein. Und es kann natürlich auch mal eine Beratung sein, auch im Spirituellen, weil ich habe jetzt echt da schon einiges ausprobiert und gemerkt, hey, gerade zum Beispiel auch im Bereich Kundalini, wo ja so sehr oft vor gewarnt wird, das ist halt eigentlich die Haupt-, also für mich die Quelle, die Verbindung für mich zu meinem Kern. Und ich habe da eine Zeit lang, habe ich auch da Erfahrungen gemacht, wo ich auch mal Angst hatte, wo ich dachte, das wird mir vielleicht zu viel. Und dann habe ich plötzlich einen Zugang gefunden, mich quasi mit der Kundalini zu unterhalten, wie, ja, ganz liebevoll. Wie, als wäre es mein Haustier, sage ich mal. Natürlich ist es ein Teil von mir, weil es ist ja in jedem von uns drin. Und die kann eben auch ganz viel Heilung und Frieden und Verbindung bringen auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wenn ich auch heilend tätig bin, dann arbeite ich mit der. Und wenn ich Rat brauche, dann frage ich eine Kundalini. Ich nenne die dann auch einfach Kundi. Und es geht immer noch am besten, wenn ich mich hinlege und sie einfach befrage. Und dann antwortet halt mein Körper mit Bewegungen und sagt mir ja oder nein. Und das, diese Kraft, diese Verbindung, die kann halt auch in vielen anderen erwachen. Und das ist eben nicht gefährlich. Es kann gefährlich sein, wenn man sich zu sehr pusht mit Techniken und dann eben nicht diesen liebevollen, diesen göttlichen Bezug dazu herstellt. Das muss wirklich, muss was Liebevolles sein. Und dann kann man zum Beispiel, wenn einem das zu viel Energie, zu viel, was auch immer da Leute schon erfahren haben, kann man einfach mit ihr sprechen und sagen, hey, es ist eine intelligente und liebevolle Kraft in uns, die es gut meint, die eigentlich nur das Beste für einen selber will und der man auch sagen kann, hey, jetzt mach mal bitte ein bisschen weniger. Oder, jetzt passt es gerade nicht, du, ich habe jetzt gleich irgendwie einen wichtigen Termin. Heute Abend kriegst du eine halbe Stunde und dann kannst du, zum Beispiel, wenn irgendwo eine Verspannung ist, dann kannst du die jetzt mal lösen. Und so kann man natürlich auch mit anderen, den Kundalinis sozusagen im anderen sprechen. Das muss gar nicht verbal sein, das kann auch mental passieren. Aber das Wichtigste dabei bei mir ist, dass ich niemals irgendjemanden manipulieren würde, sondern dass es immer aus dem freien Willen geschehen muss. Das heißt, wenn jemand sich willen lassen möchte, dann muss er freiwillig kommen, sich frei entscheiden, eben sich dafür zu öffnen, vertrauensvoll, oder sich eben auch der Kundalini-Kraft dann zu öffnen. Da kann man gern auch schauen einfach auf meiner Webseite, gibt's halt, da habe ich den Heilungskram jetzt ein bisschen noch nicht so beschrieben, aber das geht auch gerne per Telefon.
Wenn du jetzt über Kundalini sprichst, siehst du das jetzt als allgemeine Kraft und Energie im Körper oder ist es die Energie, die Wirbelsäule hochsteigt?
Sie macht's gerade. Also es ist die Urenergie, aber die eine Form, also die Form in uns ist eben auch die, die einfach die Wirbelsäule hochsteigt. Manchmal heiß, manchmal kalt, je nachdem, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber meine Erfahrung ist eben auch in den Meditationszuständen, dass die Kundalini eben nicht nur Energie ist, sondern eben auch diesen tiefen Frieden bringt. Also eigentlich eine Mittlerin zur Quelle. Und das ist eben was, was ich sonst kaum irgendwo gelehrt bekommen habe, sondern das ist immer nur als Shakti, als die Energie, als die Urenergie, die weibliche Kraft, die Schöpferkraft eben beschrieben wurde. Und das ist sie auch. Aber ich habe sie auch erfahren als ganz still und ganz friedlich. Je nachdem. Also wenn ich mich hinlege zum Beispiel, einfach nur auf den Rücken lege, ganz entspannt und halt die Kontrolle abgebe und sage, hey, in dem Sinne, dein Wille geschehe. Gott, Kundalini, du darfst jetzt mal, ne? Darfst mich befreien, darfst mir gut tun. Du bist jetzt frei, es ist mein Wille, dann kann es sein, dass es ganz tief und ganz bewegungslos und ganz friedlich, ganz leise, ganz fein wird, ganz subtil. Und es kann aber auch sein, dass es eben, ja, dass der Körper sich bewegt und dass ja, man anfängt zu singen oder zu sprechen in anderen Sprachen oder eben ne, dann eine Art Channeling stattfindet. Auch, das kann alles passieren. Sie hat ganz viele Formen. Das ist nicht nur Energie.
Kann sich das auch dann kathartisch entladen? Also dass der Körper anfängt zu zittern oder?
Jetzt zum Beispiel, hast du vielleicht gesehen, ist mein Oberkörper so ein bisschen, jetzt mache ich es, so nach vorne gekommen. Ich habe das öfter, auch wenn ich wahre Schriften lese, zum Beispiel, wenn ich jetzt im Kurs im Wundern lese oder wo auch immer, wenn Stellen besonders wahr sind, dass dann einfach das Ja sich äußert in Form, dass der Körper so nach oben geht durch ein Zusammenziehen des Bauches. Und das mache ich nicht, das passiert einfach unwillkürlich und das passiert auch im Alltagsbewusstsein bei mir mittlerweile, aber nur tatsächlich, wenn ich das will. Also jetzt hier hätte ich jetzt einen wichtigen Termin mit was weiß ich, mit meinem Bank zugeteilten, dann wäre das vielleicht unpassend. Dann würde ich zum Beispiel vorher zu Kundalini sagen, hey, bitte jetzt mal ruhig sein. Ja, währenddessen, wenn ich dann merke, oh, da ist vielleicht irgendein Thema gerade in mir, ich habe gerade irgendwie Angst, ich bin wütend, ich bin traurig oder verspannt, irgendwie ist was in meinem Körper oder in meinem Geist oder in Gefühlen, was sich eng anfühlt, was ich, ja, was, wie du sagst, nach Katharsis quasi schreit, dann, klar, ich kann dann alle möglichen Techniken anwenden. Für mich ist das Einfachste halt mittlerweile einfach hinlegen und es zulassen. Ich brauche dann gar nichts machen, sondern ich gebe das dann einfach ab. Und sag, ne, reinige mich. Und das kann dann sich schon auch mal sehr, sehr, sehr drastisch auswirken, körperlich. Dann viel Bewegung mit Zucken, mit Lachanfällen, mit allem Möglichen, was halt gerade dienlich ist. Wie gesagt, es kann sehr laut sein und sehr körperlich mit viel Hitze. Also wenn Hitze aufsteigt, das ist eigentlich ein Zeichen, dass dann da eben Widerstand ist. Das heißt, dass irgendwo da eine Verhärtung ist im Körper und dann durch die Reibung entsteht dann quasi die Wärme. Weil eigentlich, wenn es frei ist, steigt es meist ganz kalt nach oben tatsächlich. Und es ist dann, wenn kein Widerstand ist, dann ist da auch meist gar keine Bewegung. Aber die Katharsis an sich, die Reinigung, kann sich schon eben als viel wackeln und rütteln und dass der Kopf sich irgendwie so bewegt, dass oder die Zunge sich plötzlich rausstreckt, das ist den Kiefer weit, das Gähnen zum Beispiel, es kann alles Mögliche sein. Und das fühlt sich gut an, es fühlt sich sehr befreiend an, wenn man zulässt und vertraut. Und das kann natürlich auch Angst machen, wenn es das erste Mal passiert oder man dann eben denkt, oh, ich will das jetzt nicht mehr oder das Gefühl, man hat keine Kontrolle mehr drüber. Aber genau das ist ja der Trugschluss, dass man eben doch immer die Kontrolle hat, letztendlich zu sagen, liebe Kundalini, jetzt ist gut, jetzt reicht's mir für heute, jetzt hast du mich genug durchgeschüttelt, ne? Aber es ist natürlich schlauer, dann da zu vertrauen und zu sagen, hey, mach solange, bis du fertig bist, ne? Bis sich das gelöst hat.
Ja, das ist ja also sehr beruhigend, dass man eben in einer Situation, wo vielleicht was ansatzweise hochkommt, es aber einfach nicht passt von der äußeren Umgebung her, dass man das dann auch verschieben kann quasi.
Ja.
Ne? Also sagen kann, okay, schön, es will was an die Oberfläche, aber jetzt geht's gerade nicht, jetzt sitze ich gerade vor meinem Bankberater, ne? Zum Beispiel.
Ja, das ist wirklich toll, weil in der Anfangsphase muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das noch nicht so wusste, dass ich das wirklich steuern kann, dass ich da, ne, drum bitten kann, da hat das oft einfach, wenn ich entspannt habe. Das heißt, dass, ne, ich habe vielleicht ein bisschen angefangen, so vor Freude zu wackeln oder so. Wenn ich mich in der Sauna hingelegt habe oder einmal auch beim Zahnarzt. Also ich habe keine Angst vor dem Zahnarzt. Ich entspanne mich dann meist, wenn ich da auf der Liege liege. Das war Routineuntersuchung und ich lag dann da und dann habe ich gemerkt, so, oh, jetzt fängt sie an zu rütteln. Was sage ich denn jetzt dem Zahnarzt? Aber ja, zum Glück bin ich dann recht schnell dahinter gekommen, dass ich dann einfach nur innerlich, ne, nicht mal laut, einfach nur, also den Gedanken, den Willen formulieren muss. Und da sind wir wieder, ne, bei der Willenskraft, dass das eigentlich die Entscheidung dann reicht. So. Und wenn ich dann tatsächlich das Gefühl hatte, es ist dann trotzdem weitergegangen, obwohl ich es nicht wollte, dann war es so, dass ich es eigentlich sogar, dass ich es im Innern halt dann doch wollte. Dass mir das dann einfach wichtiger war. Aber es ist mir zum Beispiel nie irgendwie draußen in der Öffentlichkeit passiert, dass ich irgendwie da, weil das sieht zum Teil manchmal aus, ne, muss man ganz ehrlich sagen, wie aus einem Film Exorzismus oder so, ja. Wenn der Körper sich dann so aufbäumt und man wie den Kopf so nach hinten wirft, das kann schon mal sehr befremdlich aussehen. Und da ich ja selbst früher noch vor, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren hatte ich gar nichts mit Spiritualität am Hut und war eben sehr vom Verstand einfach geleitet. Da hätte ich das mindestens verurteilt oder hätte es mit der Angst zu tun bekommen, wäre davon gerannt oder hätte Notarzt gerufen oder was, hätte gedacht, das wäre ein epileptischer Anfall. Aber ja, jetzt wohne ich in einem Umfeld, wo das viele Freunde eben einfach teilen und ja, ich kann es eben auch regulieren. Und das ist ja wirklich was, was, glaube ich, einigen fehlt, die auch Kundalini-Erfahrungen gemacht haben, dass sie nicht richtig wissen, wie sie dann damit umgehen. Weil viele wollen die immer erwecken, weil es ja heißt, hey, es bringt so viel Lebensenergie und Gesundheit und ne, dann fangen die Augen an zu leuchten und du hast Kraft und ja, es läuft einfach, ne? Du bist glücklich und voller Energie. Aber letztendlich wenn die dann erwacht ist, manchmal gar nicht so richtig damit umzugehen wissen. Dann lesen sie irgendwelche Bücher, habe ich dann auch gemacht. Und dann wird dann noch erzählt von irgendwelchen schrecklichen Erlebnissen in irgendwelchen indischen Ashrams und dass das ganz lange gedauert hat oder dass Leute fast verbrannt sind innerlich oder was auch immer. Und dann kriegen sie noch mehr Angst. Und das ist das Fatale, wenn die Angst da ist, dann kann es natürlich auch eher passieren. Du kannst dir natürlich auch, wenn ja, weil du ja Schöpfer bist deiner Welt, das auch kreieren. Das ist ja das Ding. Du kannst natürlich auch kreieren, dass es ganz, ganz, ganz außer Rand und Band gerät und schädlich für dich ist. Aber nicht, wenn du dich entscheidest für das Vertrauen und wenn du das wahre Wesen, sag ich mal, der Kundalini zulässt. Denn mehr ist es nicht. Eigentlich, du machst eben gar nichts. Und das hat mich so unglaublich fasziniert nach all dem, was ich ausprobiert habe, wo es oft um Machen ging und um Disziplin und Durchhalten. Und gut, ich muss sagen, ich verbinde mich schon bewusst jeden Tag mit dieser Kundalini-Energie, mit dem Bewusstsein, Also es vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo ich es mal nicht mache, aber aus einem inneren Bedürfnis heraus und nicht, weil ich denke, oh, ich muss jetzt heute noch so und so viele Minuten meditieren oder so. Das ist nichts, was ich mir vornehme und was ich dann eben durchziehen muss und wo dann auch der Schweinehund kommt und sagt, oh nee, irgendwie heute ist doch Sonntag, ist doch irgendwie doof. Sondern es ist einfach, es ist natürlich, es ist ein Sog da hinein, dem ich gerne dann folge. Und dadurch natürlich das Vertrauen dann einfach immer mehr wächst.
Nochmal zu deinen Angeboten für andere Menschen. Wenn Menschen so zu dir kommen, um von dir begleitet zu werden, kommen die dann mit bestimmten Fragen oder einer bestimmten Frage oder geht es mehr um energetische Sachen, wie jetzt beschrieben?
Ach, eigentlich spielt das keine Rolle, weil die Ursache, ich gehe davon aus, dass alles eigentlich nur eine Ursache hat, nämlich jede Krankheit, jedes Problem, sei es im Beruf, also ganz praktische Lebensführung, oder halt energetische Blockaden, Probleme, dass alles eine Frage ist der Verbundenheit. Das heißt, entweder bin ich eben in der Angst, oder ich bin in der Verbundenheit, also in der Liebe. Und insofern lässt sich auch eigentlich, egal was es dann ist, ob es ein Alltagsthema ist oder eine körperliche Sache oder eine geistige Verwirrtheit, lässt sich dann auf die gleiche Art, auf eine Art. Es ist so faszinierend daran, dass es einfach so einfach ist, dass der Geist eigentlich nicht mehr zulassen mag. Das Ego immer sagt, wie, nee, das muss doch Jahre dauern, das muss doch kompliziert sein und es kann doch nicht sein, dass das einfach so geht, ohne Technik und einfach nur hinlegen und loslassen oder zulassen, geschehen lassen, kann ja gar nicht sein. Aber insofern, ich sag mal, ich bin jetzt kein Business Coach, das bin ich nun nicht, aber wenn es um Fragen geht, ja, rund um die Lebensführung, einfach wie man das Leben himmlischer gestalten kann, das heißt, dann kann ich sowohl konkrete Tipps geben, ich sag mal für den Alltag, als auch das eben an der Ursache angehen. Und da würde ich es dann meist eben durch energetische Sachen machen.
Okay, ich glaube, das waren so meine Fragen. Hast du noch ein Thema, über das du sprechen möchtest oder irgendwas, was du gerne noch ausdrücken möchtest?
Ja, abschließend einfach nochmal möchte ich sagen, dass ich einfach sehr, sehr dankbar bin dafür, dass ich das jetzt schon erfahren durfte. Ich bin jetzt erst Anfang 30 und es gibt ja nur noch viele, die sind schon viel länger auf dem Weg und da bin ich echt dankbar, dass ich das jetzt schon erfahren habe und immer mehr selber leben und auch weitergeben kann. Und mir ist es eben in meiner Arbeit am wichtigsten, wirklich die Verbindung herzustellen zwischen, also eine bodenständige Spiritualität, die den Himmel sozusagen, also Himmel und Erde miteinander verbindet, beziehungsweise die erfahrbar macht, dass der Himmel in dir ist, immer. Egal in welcher Lebenssituation, und dass ich das immer mehr als dieses Hintergrundrauschen dann wahrnehmen lassen kann. Sodass dann eben, ja, das Leben wirklich als himmlisch oder zumindest himmlischer immer erfahren werden kann.
Ja, dann danke ich dir für das Interview.
Ja, vielen Dank dir. Namaste.